So, ich freue mich auf die Predigt mit euch. Ich habe euch diese weißen Bibeln mitgebracht und ich lade euch ein, auf der Seite 937 aufzuschlagen. Da werdet ihr merken, landen wir im Neuen Testament und in dem Buch Jakobus. 937. Dieser Brief wurde zwar an eine andere Gemeinde vor gut 2000 Jahren geschrieben, aber er ist sehr, sehr aktuell. Und einen Teil davon wollen wir heute miteinander lesen. Wir werden das so machen, wir werden es gemeinsam lesen, wem das möglich ist. Und dann werden wir Vers für Vers uns das Ganze anschauen. Überschrieben ist es dieser Abschnitt Krankheit, Sünde und die Macht des Gebets. Okay, alles hochspannende, hochaktuelle Themen. Dort lesen wir Groß 5, Klein 13 auf Seite 937. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Frucht hervor. Soweit. Ich möchte kurz beten. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns dieses Wort öffnest, Herr, dass du es hilfst, dass es zu unseren Herzen spricht und Glauben in uns weckt. Und unser Glaube wächst und wir in der Beziehung mit dir vorankommen. Dafür danke ich dir. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Gesundheit und Heilung. Und statistisch gesehen wird jeder von uns mindestens einmal krank in seinem Leben. Ja? Vielleicht hast du schon mal hinter dir. Und klar, es ist eigentlich, unser Körper ist ständig krank und unser Abwehrsystem bekämpft ständig diese Krankheit. Das ist die Aufgabe des quasi Abwehrsystems, ja, des Immunsystems. So gesehen ist jeder von uns hier krank, wenn du es medizinisch sehen willst. Und unser Abwehrsystem ist ständig am Kämpfen. Wenn das irgendwie schwächt, dann sagt man, bricht die Krankheit aus. Und in der christlichen Welt ist dieses Thema Krankheit, Heilung, Sünde hoch diskutiert, sage ich jetzt mal. Von Kirche zu Kirche, Freikirchen haben wir vielleicht ein besonderes Augenmerk auf diesem Thema und oft höre ich so in den Diskussionen, der eine hat diesen Lieblingsvers, der andere hat jeden Lieblingsvers und gemäß dem Motto, man sucht sich so ein bisschen raus, was einem am besten gefällt. Und hier hat Jakobus damals quasi einen ganzen Batzen geschrieben an eine Gemeinde, um denen Richtung zu geben. Und ich würde euch immer empfehlen, wenn es um so heikle Themen geht, nicht einen Lieblingsvers zu haben, sondern den ganzen Film sich anzuschauen. Ja? Also den ganzen Abschnitt, der davon handelt. Und manche sagen ja auch, ja, ich muss mich auf eine Bibelstelle draufstellen. Also sprich, wenn mir eine Bibelstelle wichtig wird, dann diese Bibelstelle ernst nehmen. Und ich empfehle euch sogar, den ganzen Abschnitt ernst zu nehmen und nicht nur so ein Ding rauszupicken. Steht ja? Der Kontext, sagt man. Es ist wichtig, wo ist etwas eingepasst. Und ich glaube, dass der Jakobus hier sehr umfassend über das Thema Krankheit, Heilung, Hoffnung, Gesundheit spricht. Und deswegen hoffe ich, dass wir dadurch wirklich ja, lernen, im Glauben wachsen, all das. Lass uns nun das Stück für Stück anschauen. Der erste Vers sagt, oder Vers 13, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Das bedeutet, wenn wir Zeiten der Entmutigung erleben, sagt die Bibel hier, ist es für uns eine Kraftquelle, sich an Gott zu wenden im Gebet. Das kannst du alleine machen, das kannst du laut, leise, gemeinsam mit anderen machen, per WhatsApp, Ja, und im Gebet Gott bitten, dass er sozusagen ja, dich ermutigt. Und es ihm auch sagen, Gott, ich bin gerade niedergeschlagen. Gott, ich mache gerade Schweres durch. Gott, ich habe Stress auf der Arbeit, Stress in der Beziehung, was auch immer. Das Gott bringen. Quasi fress die Sachen nicht in dich hinein, sondern bespreche es mit dem, der was bewegen kann. Bespreche es mit Gott. Bring es aus deiner Seele raus. Das ist hier so ein ganz klarer Rat, der uns gegeben wird. Dann kommt aber auch ein zweiter Teil und sagt, hey, wenn du gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehst, wenn es gerade bei dir so richtig gut läuft, vielleicht hast du ein neues Auto gekauft oder ein neues Haus oder hast neu geheiratet oder hast ein Kind bekommen oder der Hund hat geworfen, was auch immer, wenn es dir einfach richtig gut geht, dann darfst du dein Gesicht darüber informieren, darfst du deinen Körper darüber informieren, darfst du auch dich mit anderen freuen, auch wenn du Deutsch bist, ist alles erlaubt, ja? Denn man hat herausgefunden, Deutsche können sich freuen und können jubeln. Fallstudien zum Beispiel aus Fußballstadien beweisen das. Oder bei Startfesten, da sind die Leute recht entspannt. Ich war gestern auf einem, die waren fröhlich, auch die Redner, die waren fröhlich. Also wir dürfen uns auch freuen. Wenn es dir gut geht, du darfst es anderen sagen. Weil meistens ist es so, in einer Gruppe, die einen sind gerade niedergeschlagen oder vielleicht neutral und die anderen sind fröhlich. Und die Mischung ist so wichtig, ne? Auch für den, der niedergeschlagen ist, zu sehen, hey, es gibt auch Zeiten, da gibt es andere, denen geht es gerade gut und ich bin gerade in so einer Zeit, aber es wird auch wieder die andere Zeit kommen. Und den, der total happy ist, der darf dann auch dankbar werden darüber und sehen, hey, mir geht es so viel besser wie dem anderen. Ich sollte ihn vielleicht ermutigen, weil ich gerade auf der Sonnenseite stehe. Also, wir dürfen leidenschaftlich sein, wir dürfen fröhlich sein, wir dürfen auch Gott Dankbarkeit zeigen. Gott ehren und Ausdruck dem Ganzen geben. Dann, dieser Spruch, den habe ich schon heute Morgen verbraucht, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Es ist viel besser, wenn wir niedergeschlagen sind, anzufangen, Gott zu danken. Und viele haben zu mir gesagt, du, das ist unnatürlich. Wenn ich niedergeschlagen bin, ist das Letzte, woran ich denke, Gott zu danken. Stimmt, aber es sind deine Gefühle. Und manchmal müssen wir unseren Gefühlen sagen, wo es lang geht. Und manchmal müssen wir anfangen, Dinge auszusprechen. Wirklich, wenn du gerade so das Wolkengefühl hast, dass die Wolken zugezogen haben, fang an, aus Gehorsam Gott zu danken. Gott, ich danke dafür, dass ich zwei Füße habe. Gott, danke dafür, dass ich zwei Arme habe. Gott, danke dafür, dass ich heute Morgen aufgestanden bin. Ganz natürliche Sachen. Fang an, Gott zu danken. Und du merkst, wie du langsam aus diesem Loch, sage ich mal, rausgezogen wirst. Du gibst deine Seele die Richtung vor und irgendwann ziehen die Gefühle hinterher und die sind auch nicht immer entscheidend. Also Dankbarkeit. Jesus hat auch, oder es ist auch eine super Maßnahme gegen in Traurigkeit, in Zeiten von Depressionen. Ich habe Leute erlebt, die haben einen nahen Menschen verloren, wo andere gesagt haben, du müsstest doch eigentlich in der Ecke stehen und heulen. Ich denke da an eine Frau, in Deutschland gab es den Fall Mirko, ich glaube ein 13-jähriger Junge, der entführt wurde, missbraucht und umgebracht wurde. Und ein halbes Jahr wusste man nicht, was mit ihm ist. Halbes Jahr. Und es war eine Mutter von drei Kindern, also Vater und Mutter, drei Kinder und es war eins der Kinder. Der kam nicht nach Hause, sie gingen schlafen. Am nächsten Morgen kam er immer noch nicht nach Hause. Und die haben angefangen zu suchen. Halbes Jahr hat es gedauert. Es ging durch die Medien. Und dann später gab es ein Interview, ich gab ihm ARD, mit der Mutter. Und sie hat gesagt, in diesen Zeiten hat sie sich oft Zeit genommen mit ihrer Gitarre, hat einfach Gott Lieder gesungen. Und sie ist fröhlich durch den Tag gegangen. Und die Nachbarn haben gesagt, manche haben gesagt, wir finden das komisch. Du weißt nicht, was mit deinem Kind ist. Du müsstest es in der Ecke liegen und heulen. Und die sagt, ja, aber was hilft es mir? Was hilft es mir in der Situation? Wem tue ich einen Gefallen? Den Nachbarn? Und sie hat gemerkt, wie Gott sie durchgetragen hat durch diese Zeit. Ihre Gefühle waren nicht da, versteht ihr? Aber sie hat einfach Gott gedankt. Gut, das ging echt krass weiter. Die haben sogar den Menschen gesegnet. Die wussten nicht, wer es getan hat, aber sie haben den gesegnet. Warum haben die ihn gesegnet? Die Bibel heißt, segne deine Feinde. Das Krasse ist, als es rauskam, diese Menschen waren fähig, diesen Menschen Vergebung auszusprechen. Sie sind als Familie nicht daran kaputt gegangen, wie so viele andere. Versteht ihr? Weil ihre Seele ein halbes Jahr daran gearbeitet hat. Sie haben das halbes Jahr jeden Tag vor Gott gelegt, ja, haben diesen Menschen gesegnet, der das getan hat, ohne zu wissen, wer das ist. Ich weiß, das ist nicht populär, aber ich finde, es ist die bessere Alternative, ja. Nur wenn etwas nicht populär ist, ist es nicht ein Grund, es nicht zu tun. Ich finde es einen guten Weg. Jesus sagt, wir sollen dankbar sein. Er nennt auch ein Beispiel, wo er sagt, 10 Menschen sind zu ihm gekommen, 10 Menschen wurden geheilt und ein Zehntel, ein einziger kam zurück und hat sich bedankt. Und er sagt, Leute, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Leute, da ist irgendwas krank. Wenn du betest und Gott erhörtest, gib Gott Dank. Das ist nur fair oder das ist nur ordentlich, ja. Nun, der Vers geht weiter. Jetzt haben wir jemanden gehabt, der niedergeschlagen war. Jetzt haben wir jemanden gehabt, der gut drauf ist. Und jetzt kommt Vers 14. Ist jemand von euch krank? Und hier bei krank im Griechischen, die Vokabel Asthenio, muss man sich nicht merken, aber sie bedeutet physisch krank, aber auch seelisch, psychisch, geschwächt. Es ist nicht unbedingt das Sterbebett, ja. Die Kirche hat manchmal so diese letzte Ölung draus gemacht. Wenn jemand auf dem Sterbebett ist, dann wenden sie diese Bibelstelle an. Aber eigentlich heißt es hier, wenn jemand niedergeschlagen ist, angegriffen ist. Dann bekommt er hier eine Anweisung. Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das ist ein Imperativ, das ist ein Befehl. Das heißt, wenn du krank bist, hast du etwas zu tun. Und zwar, was du zu tun hast, ist, Menschen darüber in Kenntnis zu setzen und sie bitten, hey, ich bin gerade in einer Situation, ich brauche Gebet. Und das ist eigentlich nicht viel, was du machen musst. Du kannst ja auch jemanden, der in deiner Nähe ist, sagen, ich bin gerade echt angeschlagen, kannst du andere Leute informieren, dass sie für mich beten. Das ist, ich meine, wenn du Schwindel hast oder krank bist, wie wir es vom Ralf gehört haben, meine Güte, muss man irgendwann zum Arzt gehen, ne? Muss man irgendwann vielleicht ins Krankenhaus fahren. Von rumsitzen alleine verändert sich nichts. Also da ist ein Befehl an den, der krank ist. Er soll handeln, er soll sich Hilfe holen. Er soll Menschen anrufen lassen. Warum? Was für Menschen? Menschen, die es verstehen, die Gesundheit der Seele zu fördern. Also hier wird nicht gesagt, geh nicht zum Arzt. Oder schmeiße die Medikamente aus dem Fenster. Oder alle normalen Mediziner haben keine Ahnung. Das wird hier nicht gesagt. Da wird auch nicht gesagt, ignoriere die Ärzte, glaube nur. Nee. Hier wird davon gesprochen, wenn du in einer Situation der Krankheit bist, dann kann es sein, dass diese Krankheit und diese Situation auch mit der Seele was zu tun hat. Und rufe Menschen an, die dir helfen, quasi die Gesundheit deiner Seele in Ordnung zu bringen. Heutzutage wissen wir, beides hängt total miteinander. Schon gemerkt? Dein Körper wirkt sich sofort auf deine Seele aus. Die Gesundheit deiner Seele wirkt sich auf deinen Körper aus. Kauf dir im Winter ein Ticket auf die Gran Canaren, wo die Sonne scheint, und auf einmal geht es dir besser. Oder? Deine Seele, die atmet wieder durch. Oder ist es Sommer, du kannst raus, es geht dir besser. Dein Körper und deine Seele. Weil du rauskommst, weil die Sonne einem gut tut. Hier geht es darum, die Seele. Hier geht es darum, dass du Menschen anrufst, die gerne für dich beten, die sich um deine Seele sorgen. Und hier geht es darum, den Kranken zu unterstützen und die Unterstützung für ihn zu aktivieren. Wisst ihr, ein kranker Mensch ist nicht jemand, der sagt, ich bin krank, ich gehe nicht in die Gemeinde, weil die sind alle so gut drauf und gesund, ich bin krank, ich bleibe lieber zu Hause, sondern wenn du krank bist, dann erst recht. Die Kirche sollte nicht ein Ort sein der Gesunden, Hübschen, Reichen und Wohltätigen, sondern das sollte ein Krankenhaus sein, wo Menschen, gerade weil sie Not haben, kommen. Gerade weil sie Abhängigkeit haben, kommen. Gerade weil sie angeschlagen sind, kommen. Gerade weil sie psychische und seelische Probleme haben, kommen. Amen? Hey, wir sind nicht der Verein derer, die es voll alle drauf haben. Also ich habe es nicht drauf. Ja? Die sollen kommen, die sollen diese Hilfe aktivieren. Ein Ältester heißt es jetzt, wir müssen jetzt den Altersschnitt bilden. Ich würde sagen, Gerda, du bist total gut dabei, oben mit dabei, ja, du bist ziemlich die Älteste hier. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint, dass wir die Geburtstage studieren und rausfinden, wer der Älteste ist und der muss dann hin zu den Kranken. Sondern mit Ältesten ist was anderes gemeint. Das waren Menschen innerhalb einer Gemeinde, oft Hausgemeinden oder Lokalgemeinde an einem Ort, die sich seelsorgerlich um die Mitglieder der Gemeinde kümmerten. Die bei Problemen, bei Konflikten vermittelten. Das ist auch eine Art von Seelsorge. Wenn du jetzt Stress hast mit deinem Mann und ihr oder Partner und ihr habt nur noch Ärger und ihr merkt, ihr seid an einen Punkt gekommen, Da kommt ihr nicht weiter. Ihr fängt an, euch erstmal an der Seele zu verletzen, vielleicht sogar ganz krass am Körper zu verletzen. Es ist so, so wichtig, einen Dritten dazu zu nehmen, der das Ganze entzerrt, der das Ganze erstmal ein bisschen sortiert, der sich um die Seele sorgt, der versucht zu vermitteln, der auch anfängt, für das Paar zu beten. Das ist alles Sorge um die Seele. Und diese und viele anderen Funktionen hatten damals die Ältesten. Heute haben das die Pastoren, Mitarbeiter in der Gemeinde, die sagen, ich mache das gerne, ich bete gerne für Menschen, ich höre gerne Menschen zu, ich höre gerne von Gott für diese Menschen. Das sind alles Personenkreise, die ich diese Älteste mit reinnehmen würde. Waren übrigens auch Frauen, klar. Und diese Menschen, die sollen eingesetzt werden und die sollen beten. Die sollen angerufen werden und herbeigeholt werden. Diese Menschen sollen jetzt nicht anfangen, Mediziner zu spielen, ja? Die sollen jetzt nicht ihre Kügelchen rausholen oder was auch immer und versuchen, Tipps zu geben, sondern ihre Aufgabe ist, der Seele Gutes zu tun, zu trösten, Trost zu spenden, für einen zu beten, für einen mit einem die Bibel zu lesen oder Bibelverse weiterzugeben. Sie sollen nicht versuchen, Arzt zu spielen, sondern sollen den Kranken seelisch unterstützen, indem sie für ihn beten und ihn mit Öl salben. Ölsalben ist jetzt in unserer Kultur so ein bisschen fremd. Es gibt eine katholische Kirche, zwar die letzte Ölung, das ist aber eher so bei Menschen, die am Sterben sind und darf nur von Priestern ausgeführt werden. Nein, hier die Ölung, da musst du ins Alte Testament ein bisschen gucken, die Salbung und auch im Judentum bei den Rabbinern, das war eine wohltuende Sache. Also meine Frau hat letztens ein wunderschönes Kind zur Welt gebracht und ich war bei einem Geburtsvorbereitungskurs. Die meisten Sachen werde ich euch ersparen. Eine Sache, die ich mitgenommen habe, mir wurde gesagt, wenn du der Ehemann bist und deine Frau ist gerade in den Wehen, geh hin zu ihr, reib nicht rum, sondern leg ruhig die Hand auf den Rücken drauf, dass sie einfach spürt, ich bin in diesem ganzen Ding drin, nicht alleine. Da ist einfach Trost, da ist noch jemand da, der berührt mich. Das ist eine wärmende Hand. Das entspannt den Körper, entspannt die Seele und sie kann dann irgendwie auf die nächste Wehe sich besser vorbereiten. Also eigentlich eine berührende Handlung, eine tröstende Handlung. Ja? Jetzt übertragen, so war das bei einem Kranker, der fühlt sich oft ausgeschlossen. Der hat oft das Gefühl, er hinkt irgendwie den anderen hinterher. Der ist nicht so gut drauf, der verträgt vielleicht den Lärm nicht, all das. Und da ist es einfach wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich demjenigen was Gutes tun? Und das mit Öl, wir machen das, wenn jemand das möchte, ganz einfach. Wir nehmen Hausmittelöl, wir nehmen kein Motorenöl, ist nicht so gut für die Haut. Aber Haushaltsöl, man kann sich auch ein spezielles israelisches mit Kräutern nehmen, ist auch teurer. Und wir nehmen einfach einen Tropfen drauf und machen es leicht auf die Stirn. Und wichtiger ist mir aber viel eher das Gebet, dass wir denjenigen Trost zusprechen, dass wir ihm zusprechen, hey, Gott hat dich lieb. Gott sieht deine Krankheit, Gott verachtet dich nicht, Gott hat einen Plan mit deinem Leben, Gott ist an dir interessiert, trostvolle Worte per Person zusprechen, dass Gott sie lieb hat und dass er sie nicht irgendwie vergessen hat. Und, oder wie gesagt, man tut der Person etwas Gutes, man nimmt sie in den Arm, Mann zu Mann, Frau zu Frau, man hört der Person zu, das machen oft viele Ärzte schon nicht mehr. Manchmal gehen Leute zu ganz anderen Ärzten, die noch nie studiert haben und dann fragt man, warum? Sagt, ja, die hören mir zu. Die nehmen sich Zeit. Das sind keine Rezeptärzte, die nur die Rezepte rausreißen. Ja? Also hier diese Ölsalbung, das soll Trost spenden. Und früher hat man mit Öl Könige gesalbt. Also mega Wertschätzung. Ja? Eine Frau würde ich vielleicht einen Blumenstrauß in die Hand geben, die würde es auch verstehen. Ja? Das ist Wertschätzung. Dem Mann ein Stück Fleisch getrocknet oder so. Ja? Also hab noch nie einen Mann gesehen, also der muss schon wirklich krank sein, wenn er sagt, nee, das Steak will ich nicht. Ja? Ihr Frauen, kocht euren Männern was Fleischiges, wenn ihr sie krank sind und ihr werdet merken, wie die Laune hochgeht. Ja? Und vielleicht die Kopfschmerzen auch vergessen werden. Also tröstende Handlung, ganz wichtig. Auch unser Körper reagiert darauf. Aber hier wird empfohlen, diese Salbung und es soll was Schönes sein. Es soll nicht komisch sein, nicht peinlich, was Schönes. Es soll einen stärken, und soll die Seele trösten. Deswegen nimmt man auch ins Krankenhaus Geschenke mit, gell? Dann überlegt man sich, was macht demjenigen gerade jetzt eine Freude? Das ist nichts anderes. Nun, weiter Vers 15. Jetzt sind die Ältesten angesprochen. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird den Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihnen seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Es wird ein bisschen komplizierter. Krankheit, Sünde, Rettung, worum geht es? Nun, ich behaupte, dieser Abschnitt macht nur Sinn, wenn zwischen dem Kranken und zwischen den Personen, die ihn besuchen, ein Gespräch anfängt. Ja? Wenn ich zu jemandem komme und er ist nicht mehr ansprechbar, dann, ja, dann gehe ich zwar hin und bete, aber ich habe ja keine Kommunikation mit der Person. Ich weiß ja nicht, über Sünden weiß ich schon mal dreimal nicht Bescheid, ja? Weil ich, die Person kann nicht beichten, die Person kann nicht ihre Sünden bekennen. Manchmal ist auch so, Menschen haben ganz schlechtes Gewissen, wenn sie krank sind und halten Dinge für Sünde, die gar nicht Sünde sind. Da ist es ganz, ganz wichtig, der Person Korrektur zuzusprechen und sagen, nein, das, was du gemacht hast, ist in Ordnung. Ich habe jemanden erlebt, der kam, der wurde krank, so ein bisschen traditionelle Gemeinde, und der war davon überzeugt, dass er krank geworden ist, weil er zu spät zum Gottesdienst gekommen ist. Also nicht, dass zu spät kommen zum Gottesdienst gut wäre, ja. Es gibt viele Dinge, die dadurch, die nicht so gut sind. Aber es ist auch wichtig, wenn jemand so ein Verständnis hat, das zu korrigieren und sagen, Gott hat dich jetzt nicht bestraft mit Krankheit, weil du zu spät zum Gottesdienst gekommen bist. Versteht ihr? Dafür brauche ich einen Dialog. Ne? Du musst Dinge klären mit der Person. Also ich brauche einen Dialog mit der Person. Seelsorgliches Gespräch. Und dieses Gespräch kann heilsame Dinge beinhalten, wie zum Beispiel Sündenbekenntnis. Man sagt, das hat so ein bisschen die katholische Kirche das Sündenbekenntnis für sich oder Beichte für sich gepachtet. Und deswegen haben oft Freikirchen davon Abstand genommen. Das ist aber, sag mal, da sind wir ein bisschen zu arg auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Weil, wenn du merkst, dass dein Gewissen belastet ist, wird dein belastetes Gewissen langfristig deine Gesundheit belasten. Schon mal gemerkt? Wenn es dir innerlich nicht gut geht, das wirkt sich auf dich aus. Deswegen ist es so wichtig, deine Sünden zu bekennen. Mit Gott in erster Reihe, das ist möglich, aber manchmal brauchst du einen Menschen aus Fleisch und Blut, der neben dir sitzt, wo du auch ein Vertrauensverhältnis hast. Das kann jemand sein, den du sehr gut kennst. Manchmal kann es gut sein, jemanden zu nehmen, den du nicht kennst und dem du auch nie wieder über den Weg laufen wirst. Versteht ihr, was ich meine? Wo du weißt, und der auch sozusagen an Schweigepflicht gebunden ist. Und einfach mal abladen, einmal die Sachen loslassen und bekennen und sagen, Gott, ich will das nicht mehr tun oder ich will davon loskommen. Also man sollte das Kind da nicht mit dem Bade ausschütten, was Sündenbekenntnis angeht. Dieses Gespräch kann Sündenbekenntnis beinhalten. Und wenn ihm ein Mensch im Gespräch Sünden bekennt, dann zu Gott und es ernst meint, ist auch wichtig, ihm das zuzusprechen, sagen, hey, du hast die Dinge bekannt, jetzt ist gut. Manchmal kommen Menschen in die Seelsorge und sagen, ich bin krank und ich weiß nicht warum und es quält mich, vielleicht ist da irgendwie Sünde in meinem Leben. Dann sage ich, gut, lass uns ordentlich arbeiten. Lass uns darüber sprechen, lass uns seelsorgliches Gespräch haben, lass uns die Dinge aufschreiben. Wenn du aber die Sünden bekannt hast und Gott sagt, wer Sünden bekennt, ist ja gerecht und vergibt, und du weißt, du hast die Sünden bekannt und der Herr hat dir vergeben, hey, dann musst du deinem Hirn sagen, ich habe es mit meinem Herrn geklärt. Versteht ihr? Schlussstrich ziehen. Und wenn da irgendeiner kommt und sagt, oh, du hast da aber immer noch deine Krankheit, vielleicht ist da irgendwo irgendwas gewesen, lass uns ordentlich arbeiten, ja? Und diejenigen sagen, nein, ich hab mir die Sache vorgeknüpft, ich habe Gespräche geführt, ich habe die Sachen vom Herrn losgelassen, es ist geklärt. Weil der Ankläger, der Teufel wird auch der Ankläger genannt, gerade in Krankheitszeiten, ist es so ein Hund, ja? Der kommt zu einem und sagt, ja, es könnte hier und da sein und vielleicht ist dein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater irgendwas gewesen. Hey, die Bibel sagt ganz klar, du bist für deine Sünde verantwortlich, nicht die für deine Kinder, nicht die für deine Großeltern. Du. Und wenn du deine Sünde lässt vor dem Herrn, dann vergibt er das. Punkt. Das ist so wichtig. Gerade in der Seelsorge. Leute können kaputt gemacht werden, wenn man da nicht sauber arbeitet. Also so arbeiten wir in der Seelsorge mit den Leuten. Sagen, was du bekennst, und du bist nicht verantwortlich für die Sünde von jemand anders. Du kannst auch nicht die Sünde von jemand anders wegnehmen. Wäre manchmal schön, ja, wenn wir so kollektiv machen könnten. So, für 100 Euro machen wir die Sünde alle bei Dürkheimer weg und dann sind die alle happy. Oder für 100 Kerzen oder was auch immer. Nein, ist verboten. Hesekiel 18, ganzes Kapitel darüber. Der Mensch ist verantwortlich für seine Sünde, nicht für die der Kinder, nicht für die der Eltern. Wenn er die Sünde lässt, vergibt ihn der Herr und schaut nicht zurück. Gut, also da ist von einem Gespräch die Rede. Wer die Sünden bekennt, bekommt Zuspruch Gottes, dass ihm vergeben ist. Und das ist wichtig zu wissen in Zeiten der Not und Krankheit und der Anfechtung. Hey, ich habe meine Sache abgearbeitet, ich bin im Reinen. Und so ein seelsorgerliches Gespräch kann ja auch eine Entscheidung beinhalten, dass jemand sagt, hey, ich habe nicht gemäß der Ordnung Gottes gelebt. Ich meine, wenn du zum Arzt gehst, kriegst du ja so einen Befund. Ne? Das sagt ja alles, was ist. Und wenn wir krank sind, ist es auch eine gute Zeit, sich innerlich zu prüfen vor Gott. Um die Sachen in Ordnung zu bringen oder zu merken, hey, ich bin so zwischen den Stühlen, ich mache meine Beziehung mit Gott klar. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, haben wir so krass gesungen, das Lied, aber das wirklich zu singen und zu leben. Weil hier in diesem Vers ist von Rettung die Rede. Und das ist schon krass. Was meint die Bibel hier mit Rettung? Wir müssen es ja im Zusammenhang lesen. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Heißt es, jeder, mit dem der Pastor betet, wird sofort krank. Halleluja. Ich habe aufgepasst, ja. Wird sofort gesund. Also ich habe quasi den Segen und ich kann den spenden und jeder, der spendet, der kriegt das. Oder wie läuft das? Hier steht doch, ihr Gebet im Glauben gesprochen wird den Kranken Rettung bringen. Rettung kann hier nicht ausschließlich als Heilung verstanden werden, weil sonst wäre jeder, der nicht geheilt wird, gleichzeitig verloren oder verdammt. Verstehst du? Also wenn hier Rettung ist nur auf diese, wenn es sozusagen nur auf die Krankheit bezogen ist, dann ist ja jeder, der chronisch krank bleibt oder der einen Tag später verstirbt, der muss ja alles falsch gemacht haben. Das ist seelsorglich echt eine krasse Aussage, so gesehen. Also nein, so kann es nicht gemeint sein. Rettung kann hier ausschließlich nicht als Heilung verstanden werden, denn sonst wäre das, genau. Jetzt, wer reinen Tisch mit Gott gemacht hat, wer mit dem Arzt aller Ärzte alle Beschwerden und ihre Ursachen ehrlich besprochen hat, der hat alles vorbereitet, damit der Glaube seine Wirkung entfalten kann. Was meine ich damit? Glaube wäre somit hier einen reinen Tisch machen vor Gott. Das ist das, was vom Kranken erwartet wird. Wenn ich zu jemandem ins Krankenhaus gehe oder jemand ist sterbenskrank oder jemand ist richtig krank oder was auch immer, wo es wirklich um krasse Sachen geht, mein Ziel ist es nicht, dass der nur gesund wird, sondern hier ist ein höheres Ziel beschrieben. Das höhere Ziel ist, dass der Mensch die Rettung hat, dass er an den Punkt kommt, dass er innerlich zur Ruhe kommen kann und weiß, egal ob diese Krankheit jetzt zum Leben ausgeht, dass er wieder gesund wird oder dass diese Krankheit zum Tod ausgeht, dass er verstirbt. Er hat seine Sache mit Gott geklärt. Er ist im Frieden. Entweder der Herr verlängert sein Leben oder wenn er eine Klarheit mit Gott hat, ist er bei ihm. Ich meine, hallo, das ist das Beste, was es geben kann. Also du musst dich quasi dann, also du hast die zwei Optionen, ja? Gut und besser. Das ist der Punkt, das ist die Rettung. Wenn jemand im Glauben die Dinge geklärt hat, wird Gott ihm Rettung bringen. Das heißt, hier wird dir zugesprochen, wenn du dein Leben mit Gott geklärt hast, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast und in Krankheit bist, Gott wird dich retten. Hey, darum geht es. Darum geht es auch hier in diesem Text. Und er wird dir Hilfe erfahren und er wird dir Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden, ja? Also der muss natürlich bekennen. Kein Ältester hat irgendwie den Pinsel und dann geht er mal kurz über den Kranken drüber und die Sünde ist weg. Wo wären wir da? Ja? Es gibt persönliche Sünde, persönliche Vergebung, persönliche Verantwortung. Wir Geistliche sollen und dürfen Menschen beten, dürfen sie segnen. Aber wir können niemanden irgendwo rausholen gegen seinen Willen. Also die Aussage eines solchen Gebetes sollte die Rettung der eigenen Seele sein. Das Wissen, ich bin bereit, egal was kommt. Ich bin bereit, egal was kommt. sodass ich im Frieden gehen kann zu Gott oder gesund werden kann am Körper und Seele oder noch weiterlebe. Zwar krank, aber innerlich gesund und versöhnt. Gerade bei älteren Menschen oder chronisch kranken Menschen ist es so, so wichtig. Wenn du mit ihm redest, wenn du mit ihrer Person betest und die ist chronisch krank und die Person macht reinen Tisch. Es ist so wichtig, wenn diese Person krank weiterlebt, wir wissen es ja nicht, aber wenn es so ist, dass sie nicht ständig diese Zweifel hat, liebt mich Gott jetzt nicht, bin ich jetzt irgendwie vergessen, bin ich jetzt irgendwie, gibt es da noch irgendwelche Sünden, die ich nicht entdeckt habe, hat Gott mich nicht lieb, hat Gott meine Familie nicht lieb, all das. Es ist so wichtig, dass diese Person Frieden hat und weiß, ich bin in Gottes Hand. Übrigens, keiner von uns weiß, ob er morgen lebt. Er sieht recht gesund aus. Hilft uns aber nichts, wenn uns ein Auto überfährt. Autos überfahren auch gesunde Menschen. Oder? Es reicht, dass wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Du kannst ja immer dich biologisch ernährt haben. Hilft nichts. Wir haben es nicht in der Hand. Aber diesen Frieden mit Gott, dieses geklärte Leben mit Gott, das haben wir in der Hand. Und das ist auch hier quasi, und dazu brauchen wir manchmal Leute wie die Ältesten oder Leute, die seelsorgerlich uns begleiten. Und diese darf man dafür in Anspruch nehmen, um das zu klären. Übrigens, ich habe Beerdigungen abgehalten oder Notfallseelsorge gemacht bei Leuten, die gestorben sind. Ich sage euch aus Erfahrung als Notfallseelsorger, das macht den Unterschied aus. Wenn ich irgendwo hinkomme und da ist ein Mensch, der hat seine Sachen geklärt, läuft das mit der Familie, Beerdigung völlig anders. Da ist ein Frieden da. Ich kann es euch nicht beschreiben. Da ist ein Frieden da im Haus. Wenn die ihren Krempel geklärt haben, da kommst du rein in so eine Situation, die Person ist vielleicht noch im Bett, tot, kann ich mich an eine Situation erinnern. Die Familie sitzt da, unterhält sich, man reflektiert über das Leben der Person, spricht über die guten Dinge. Da ist ein Frieden da. Ich sag's mal krass, ich würde da fast sogar noch einen Tag länger sitzen bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Da ist einfach eine Ruhe, da ist ein Frieden da. Und ich war schon in Situationen, da gehst du rein und du merkst richtig, wie die anfangen, sich gegenseitig zu zoffen und zu streiten. Der hat aber nicht und der hätte aber und du hast aber, denkst du, oh, wie bringe ich da wieder Frieden rein, ja? Das macht so den Unterschied. Nun, die Aussage der Rettung, hier geht es um die Seele, hier geht es um die Zukunft, hier geht es um das Leben nach dem Tod, hier geht es um den Frieden mit Gott. Gesund werden am Körper und Seele, darum geht es Gott eigentlich, Gott ist nicht nur an deiner Gesundheit interessiert, er ist an deiner Seele interessiert. Es ist möglich, zwar weiterhin krank zu bleiben, aber innerlich gesund zu werden, versöhnt zu werden. Wer sich aber diesem verweigert, das können wir ja auch, das machen sehr viele Menschen, kann wiederum alles verlieren. Das Gegenteil von Rettung ist ja verloren werden. Er kann sowohl seine Gesundheit als auch seine Ewigkeit verlieren. Zum Beispiel, wenn jemand bewusst und willentlich in Sünde lebt und das so hinnimmt. Wenn du weißt, hey, da gibt es Bereiche in meinem Leben, die sind so krumm, wie es nur geht. Aber du bist null bereit, das zu ändern. Du bist null bereit, darüber mit Seelsorger ins Gespräch zu kommen. Du bist null bereit, das mit Gott in Ordnung zu bringen. Da ist halt Gott auch konsequent. Ne? Da gibt es auch nicht irgendwie Rabatte, wenn die Frau betet oder so. Ne? Das ist konsequent. Also was wir nicht klären mit Gott, das haben wir nicht geklärt. Und wenn wir bewusst in Sünde leben, dann hat das auch Konsequenzen. Und dann Vers 16. Hier geht es weg von der Krankheit zu Prophylaxe. Für dich und mich, die wir vielleicht hier sitzen und gesund sind, zumindest meinen wir das. Vers 16, darum bekennt einander, also hier ist eine größere Gruppe angesprochen, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wie gesagt, ich glaube, dass diese Heilung hier sehr allumfassend ist. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Hey, da ist ein Geheimnis, da ist eine Power drin versteckt. Dieser Vers, der verstärkt eigentlich das, was wir vorher gesagt haben. Dieser Vers richtet sich nicht mehr nur an den einen Kranken, sondern an die Ältesten, sondern auch an die ganze Gemeinde. Das ist quasi die Prophylaxe. Das ist der Arzt, der dir sagt, hören Sie auf zu rauchen, hören Sie auf zu saufen, fangen Sie an, sich gesund zu ernähren und treiben Sie Sport. Nur auf dein geistliches Leben übertragen. Hey, kehre Dinge nicht unter den Teppich. Das wird deiner Seele schaden. Wenn du dich an jemanden versündigt hast, wenn du unversöhnt mit ihm lebst, klär das. wenn Beziehungen auseinandergehen, wenn Leute sich scheiden lassen, lass den anderen los. Vergib ihm. Sonst wirst du daran leiden. Sonst wirst du daran, gesundheitlich auch Schaden nehmen, ganz klar. So wichtig, die Menschen loszulassen, ihnen zu vergeben. Wie nochmal, es sind oft nicht die Gefühle, sondern es ist oft die Entscheidung. Es dauert lange, bis die Gefühle hinterherkommen können. Hier wird ein geistliches Prinzip genannt, nämlich das Prinzip der geistlichen Einheit vor Gott. Also, ich erkläre es, wenn zum Beispiel ich und meine Frau, wir uns mal wieder streiten und wenn wir irgendwie vielleicht unversöhnlich auseinandergehen und dann haben wir aber ein gemeinsames Gebetsanliegen, dann wird Gott sagen, hey, mach mal deine Hausaufgaben, ja? Auf der einen Seite erwartest du, dass ich dein Gebet beantworte, auf der anderen Seite erwartest du, dass ich dich segne, aber zu Hause vergibst du deine Frau nicht. Hey, mache ich nicht, sagt Gott. Für das Spiel, da spiele ich nicht mit. Vor den Karren lasse ich mich nicht schleppen. Mach das mit irgendjemand anders, aber nicht mit mir. Gott sagt, ich bin heilig. Wenn du willst, dass dein Gebet überhaupt was bringt, wenn du willst, dass der Segen drauf ist, bring das, was dich angeht, in Ordnung. Dann wird Gott sich segnen. Gott sagt ja auch, ihr Männer, wenn ihr eure Hände hebt zu Gott, seid nicht zornig. Interessant, das steht bei Männern. Wie oft sind wir zornig wegen der Arbeit? Oh, der Chef, oh, der Mitarbeiter, oh, der Kollege, oh, der Kunde. Gott sagt, nee, geh nicht mit so einem Zorn ins Gebet. Kannst lassen. Die Zeit kannst du dir sparen. Klär deinen Zorn, gib das an Gott ab. Der König David hat Rachepsalmen geschrieben. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, liest sie nicht durch, ja? Da stehen so Dinge drin wie, ich würde den am liebsten die Zähne aus dem Maul rausschlagen. Steht in der Bibel. Hochspannend. Warum schreibt David solche Rachepsalmen? Das ist das Beste, was du deiner Seele tun kannst, wenn du geladen bist. Ich nehme jetzt mal das krasse Wort. Kotze dich vor Gott aus. Ja? Kotze dich vor Gott aus. Sag einfach, was deiner Seele wehtut. Sag Gott deine Entscheidung kund. Das ist viel gesünder, als es in dich hineinzufressen und dann vielleicht eine E-Mail zu schreiben oder es der Person ins Gesicht zu sagen oder handgreiflich zu werden. Es ist so gesund für deine Seele, wenn da Schrott drin ist, dass Gott, sage ich mal, ins Gesicht zu sagen, er hält das aus. Glaubst du, dass Gott es aushält? Er hält das aus. Das ist das Gesündeste, sogar billiger wie Psychotherapeut. Ja? Die haben auch ihre Wirkung und die sind auch hilfreich, weil sie Menschen zuhören. Aber wir können das, was uns wütend macht, einfach Gott sagen und Gott ins Gesicht sagen. Und du wirst merken, hey, das war eine gute Adresse. Es ist mal raus, es ist mal ausgesprochen. Und wenn es ausgesprochen ist, dann kann Gott auch wiederum zu dir sprechen und dir helfen, dich trösten, dir Richtung geben, vielleicht auch Korrektur. Ich habe das manchmal gemacht und Gott sagte zu mir so bedeutende Sätze wie, du bist schuld. Ist überhaupt nicht das gewesen, was ich hören wollte. Ja? Ich sage, hey, meine Frau, aber Dann höre ich ziemlich klar die Stimme, ja, du bist schuld. Dann dachte ich, okay. Er wird schon wissen, was er sagt. Ja, es ist gesünder, es zu tun. Also mache ich nicht immer gleich. Ja, Gott sorgt sich um deine Seele. In der Familie, wenn es ein Anliegen gibt, wenn es Krankheit gibt, wenn es Sorge gibt, wenn es Angriffe gibt, hey, Vergebung, sprecht einander Vergebung aus. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe zu viel Vergebung ausgesprochen oder ich habe mich zu oft versöhnt. Ne? Es ist eher das zu wenig, das Stolz eher. Zu viel Demut ist echt kein Problem bei Gott. Da kommt damit auch klar. Aber wenn wir das tun, es tut weh am Anfang, es ist unser Stolz, der ist gekränkt. Aber wenn wir es tun, dann reinigen wir die Luft, sage ich jetzt mal so, ja, in der Familie. Dann reinigen wir die Luft im Betrieb. Wenn du Stress hast mit deinem Kollegen, geh doch mal hin und sag, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Vielleicht bist du gar nicht so sehr schuld daran wie er. Aber es könnte sein, dass die Luft gereinigt wird. Wie oft hört man auf der Arbeit, oh, ich wechsle den Job, weil die Atmosphäre ist nicht so gut. Ja, reinige du doch mal die Luft. Warte doch nicht immer auf die anderen, dass die das tun. Vielleicht bist du dran, anzufangen, die Luft zu reinigen, die Stimmung im Team und was es alles so gibt. Das ist ein geistliches Prinzip, geistliche Einheit vor Gott. Eine Gruppe, die füreinander betet, eine Gruppe, die in der Sünden, ich sag jetzt mal, nicht unter den Teppich gekehrt werden. Es ist nicht immer möglich und sinnvoll, in einer Gruppe seine Sünden zu bekennen. Es ist, finde ich, oft sinnvoller in einem Vier-Augen-Gespräch, ja, Zwei-Personen-Gespräch. Aber dass die Dinge ausgesprochen werden, dass um Vergebung gebetet wird, Versöhnung, das hat Power. Und dann hat Gebet auch Power. Wie gesagt, als Familie klärt Sünden, Fehler, Kränkungen, Beleidigungen und dann betet für die Anliegen, die da sind. Und ihr werdet sehen, hey, da ist Kraft dahinter, da ist Kraft im Gebet da. Hier wird auch gesprochen, in dieser Bibelvers weiter, wer mit Gott lebt und sein Leben nach Gottes Willen richtet, das bewirkt Segen. Oder aber wir berauben uns des Segens, wir berauben uns der Heilung, wir berauben uns der Versöhnung. Spätestens, wenn es um unser Seelenleben geht. Und wisst ihr was, das lieben wir doch alle. Das alles vermeidet Stress. Ich könnte euch jetzt irgend so ein Mittel, so ein Wasser mit einem Tropfen verkaufen für 10 Euro, das euren Stress nimmt. Ich mache es noch billiger. Sprecht einander Versöhnung aus. Es wird deinen Stress reduzieren, oder? Du musst nicht ständig über den Konflikt nachdenken, Tag und Nacht. Ja, was hat sie gesagt? Was habe ich gesagt? Ah, was hat der gesagt? Oh. Was ist, wenn ich ihn wiedersehe? Oh, schon wieder Stress, ja? Oh, was ist, wenn ich am Montag dich schon wieder sehe auf der Arbeit? Oh, schon wieder Stress. Ist nicht gut für die Pumpe, ja? Macht's nicht. So einfache Anweisung von Gott hier, für unsere Gesundheit zu sorgen. Geh gut mit deinem Herzen um, indem du dich versöhnst, ja? Indem du Sünde vor Gott bekennst. Da musst du nicht ständig über sie nachdenken. Da kriegst du einen Schlussstrich drunter. Vermeide Stress. Stress macht krank, macht die Seele krank, macht die Organe krank. Das wissen wir. Jemand, der seinen Stress nicht bearbeitet, kann nur schwer gesund werden. Du kannst in Kur gehen, dort ist alles super, alles Hammer. Oh, was haben Leute für tolle Sachen in der Kur erlebt? Kommst zurück, wenn du deine Verhältnisse nicht geklärt hast, hast du wieder denselben Sumpf, oder? Musst wieder neben derselben Person nachts schlafen und wachst neben denselben Leuten auf. Kur war toll und der Rest? Versöhne dich, ja? Sprich Versöhnung aus. Richtest du dein Leben nach Gottes Plan? Das ist die Frage vom Jakobus an dich und an mich heute Morgen. Fang heute damit an. Suche heute das Gespräch. Suche heute das Gebet. Vielleicht, das ist mir so gegen Ende der Predigt aufgefallen, vielleicht ist dir aufgefallen, obwohl es in diesen Versen um Gesundheit und um Krankheit und um Heilung geht, wird nirgendwo gesunde Ernährung angesprochen. Keine Angst, auf dem christlichen Markt gibt es Bücher darüber, ja, wie man sich als Christ ernähren muss. Die machen ihr Geld damit. Aber komisch, gesunde Ernährung wird hier nicht angesprochen. Wir haben ja Weight Watchers im Haus und so, ja. Ist überhaupt nicht das Thema hier. Warum? Ich verrate es dir, warum. Nun, ich glaube, vieles von unserem ungesunden Essen nehmen wir ein, um unseren Stress zu kompensieren. Wir essen zu viel Süßes, wir trinken zu viel Alkohol, wir versuchen mit Glücklichmachen unser Unglück zu heilen und wir gehen aber überhaupt nicht an die Ursachen dran. Ja? Wir versuchen uns was reinzuholen, was wir gar nicht nötig hätten. Aber Gott, er ist derjenige, er will an die Ursachen dran. Gott ist immer so Ursachen interessiert, ne? Er bohrt tiefer, ist auch der Hersteller, weißt du? Der Hersteller will, dass das, was er hergestellt hat, gut funktioniert. Er macht es nicht nur oberflächlich. Vielleicht ist es viel wichtiger, ob du Bio oder nicht Bio kaufst, dass du guckst, dass du nicht zu wenig dankbar bist. Mangelnde Dankbarkeit. Vielleicht solltest du das in deine Diät viel stärker reinnehmen. Mehr Dankbarkeit. Oder mangelnde Freude. Vielleicht mehr Freude ins Müsli, ja? Mehr Freude. Oder Dinge wie Pessimismus. Alles blöd, ah, wird doch nichts, ah, ich wieder. Hey, nimm das raus aus deinem Alltag, ja. Lies die Bibel dazu, dann wird der Gott oft in vielen Versen dich da ausrichten und sagen, hey, Pessimismus ist nicht von Gott, Selbstverdammnis ist vom Teufel. Ziemlich klare Rede, ja. Egoismus, all das. Jetzt komme ich zu den zwei letzten Versen. Elia, ich weiß nicht, wer von euch den Elia kennt, Vers 17, eigentlich ist Elia im Alten Testament so, oh, so einer der Top-Männer. Wenn die was gebetet haben, dann ist was passiert. Ne? Und der hat auch gebetet und sein Gebet hatte so viel Power, dass 3 Jahre und 6 Monate lang der Regen entweder aufhörte oder wieder einsetzte. gerade eine Doku gesehen, irgendwo in Afrika ist ein ganzer See ausgetrocknet. Da stirbt alles. Da ist irgendwie noch eine Pfütze da von einem See, wo alle drumherum gelebt haben. Ich habe mich mit jemandem über das Thema Flüchtlinge unterhalten und die haben gesagt, jetzt haben wir die Phase von Afghanistan und diesen Ländern. In 5 Jahren werden wir die Phase von Afrika haben. Da wird es ganz normal sein, dass Menschen aus Afrika hier scharenweise kommen werden, weil einfach bei ihnen der Wasserhahn zu ist und sie sonst vertrocknen und sterben werden. Ich habe mich auch mit ihm darüber unterhalten, was ist unser Auftrag als Christen mit den Flüchtlingen. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der Flüchtlingsarbeit macht als Gemeinde. Wisst ihr, was die gesagt haben? Die haben gesagt, unser Job ist es gar nicht, die zu integrieren. Dachte ich so, huch, das dachte ich doch die ganze Zeit, dass wir die integrieren sollen. Ich sage, nee, unser Job ist es, den von Jesus zu erzählen, weil hier dürfen wir das und hier dürfen sie sich das auch anhören, ohne das mit dem Leben zu bezahlen. Und unser Job ist es, dass die das hören, weil wir kennen unsere Politik, in ein paar Jahren werden sie eh alle abgeschoben werden und den Unterschied, wie das ausmachen, nehmen sie Jesus mit in ihr Land oder nicht. Wenn sie ihre Beziehung mit Jesus mitnehmen, dann werden sie ganz natürlich es ihren Freunden erzählen und dann werden diese Länder von innen verändert. Und die haben gesagt, ganz entspannt, unser Job ist es jetzt, dass das Evangelium von Deutschland ausgeht, interessanterweise durch die Flüchtlingsarbeit, jetzt zu Afghanistan, zu diesen Ländern. In 5 Jahren werden wir Afrika hier vor der Tür haben, auch nur für eine bestimmte Zeit. Wahrscheinlich wird unsere Regierung das genauso wieder abschieben nach einer Zeit. Aber das ist unser Job. Und so hier lebten die in einem Land, wo Hunger war, wo Dürre war. Und Elia war einer, der gebetet hat und der Regen hörte auf und dann betete er und der Regen setzte ein. Wenn jemand heute die Gabe hätte, der könnte das sich gut verkaufen lassen. Ne? Und hier heißt es aber, Elia war ein Mensch wie wir. Das ist erstmal so ein Paradoxum. Ja? Warum? Weil wir denselben Gott haben. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Wie passt das zusammen? Ich glaube, Gott verlangt nicht von dir, dass du 3-mal so viel Glauben hast wie ich und dass du 5-mal so viel Glauben hast wie er. So, weißt du, so Muskel, so. Sondern Gott verlangt hier ganz klare Dinge von uns. Er verlangt von uns, dass wir unser Leben mit ihm in Ordnung bringen, dass wir unser Fehlverhalten ihm bekennen, dass wir mit anderen Menschen in Versöhnung leben. Das kann jeder von uns. Das ist nichts, was deine Fähigkeiten übersteigen würde. Und dann heißt es, gebraucht Gott dein Gebet, dann segnet Gott dein Gebet. Dann segnet es Gott, wenn andere Menschen für dich beten. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Klarheit gebracht und vielleicht auch einen gewissen Druck rausgenommen, der manchmal auch fromm aufgebaut wird. Und doch möchte ich sagen, wir möchten eine Gemeinde sein, die gerne betet. Wenn Menschen hier sind, die sagen, jetzt gehen wir so vom Gottesdienst in diesen lockeren Teil mit Kaffee und Kuchen und Kicker und was auch immer. Hey, wir sind doch zusammen. Wir können die Zeit nutzen, wenn einer sagt, ich würde gerne beten oder Gebet in Anspruch nehmen. Dann sag das dem Menschen, mit dem du gerne betest oder gerne beten würdest. Du kannst es mit mir, mit meiner Frau, mit Leuten hier aus der Gemeinde machen oder mit jemandem, den du mitgebracht hast. Nutz diese Zeit. Und erwarte, dass Gott was tut. Erwarte, dass er antwortet, dass er Ruhe in unser Herz bringt. Vielleicht bist du voller Stress. Heute hast du ja gelernt in der Predigt, Gott will deinen Stress abbauen. Ja? Dann sagt Gott, ich möchte diesen Stress runterkriegen. Gott, zeige mir bitte, was die Ursache gerade in meinem Leben ist. Wo muss ich gerade dran? Wo muss ich etwas in Ordnung bringen? Wo muss ich entspannter werden? Gott ist doch daran interessiert, dass es dir gut geht. Also, Gebetsangebot an alle, die das haben möchten. Ihr könnt sozusagen auch eure Gebetsanliegen mailen, per Facebook kurz dazu schreiben, ob das nur einer lesen soll oder ob es auch an die anderen raus soll. Und ich möchte zum Schluss beten für uns. Ich habe vor Jahren so eine ermutigende Geschichte gehört. Da gab es einen Verkündiger, der reiste in verschiedene Länder und betete mit den Kranken und sie wurden gesund. Bis irgendwann die Ärzte in einem, ich glaube in Norwegen war das, die haben davon Wind bekommen, das ist was Cooles, wenn die Ärzte bei der Regierung anrufen und ein Verbot erbitten, dass jemand kommen darf. Okay? Also die Ärzte haben sich an die Regierung gewandt und haben gesagt, bitte, wenn dieser Mann seine Veranstaltung macht, ihr müsst verbieten, dass der mit den Leuten betet. Ich meine, hey, die haben um ihre Jobs gebangt, ja, muss man ganz klar sagen. Okay, aber ich finde, der hat das super schön gelöst. Er hat gesagt, Leute, die Situation ist so, wie es ist. Ihr habt von das Evangelium gehört, ihr habt von Gott gehört. Jetzt würde ich gerne mit den Leuten persönlich beten, aber es ist nicht möglich. Eure Regierung hat es uns verboten, wir wollen uns dran halten. Aber sie kann uns ja nicht verbieten, da wo wir sitzen, dass ihr sozusagen die Hand auf die kranke Stelle legt und ihr einfach selber für euch betet, im Namen Jesu. Und die haben es gemacht und es wurden genauso viele Zeugnisse von Heilung berichtet, wie wenn er mit den Leuten gebetet hat. Und ich finde, warum sollten wir unseren Gott irgendwie begrenzen? Deswegen will ich dich einladen. Ich glaube, dass Gott es liebt, wenn sein Wort verkündet wird, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir davon hören, dass er heilen kann und will. Und ich würde dich einfach einladen, wenn wir beten jetzt, wenn ich bete, vielleicht mag auch jemand anders laut beten, und du weißt, du hast dein Leiden, wenn es dir möglich ist, die Hand draufzulegen oder einfach Gott einfach im Herzen zu sagen, Gott, ich wünsche mir eine Berührung von dir, eine Heilung von dir, dann mach das. Und die Power kann nur Gott haben, die Kraft dazu kann nur Gott haben. Und dann lass uns einfach erwarten, dass Gott dir Gutes tut und dass du das auch später erzählen kannst. Hey, Gott hat mir heute in dem Gottesdienst Gutes getan. Das ist so gut. Jesus, so wollen wir die Gelegenheit nutzen. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, alle hier Kranken zu salben, auch wenn wir das anbieten, wer das möchte, Herr. Aber Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt, wo wir Leiden haben. Und da gibt es kleines Leiden, da gibt es großes Leiden, da gibt es lebensgefährliches Leiden, da gibt es Leiden, das uns quält und ärgert. Vielleicht sind es auch unsere Kinder, die vielleicht irgendetwas haben, was sie handicapt. Dann sind es unsere Kinder, die vielleicht irgendwo eine Einschränkung haben oder wo wir es einfach wünschen, dass das weggehen würde. So dürfen wir auch als Eltern für unsere Kinder beten und sie segnen, Herr, und ihren Namen einfach dir sagen, Gott, das ist mein Kind, bitte verändere das. Und Gott, wenn es etwas an unserem Körper ist, da können wir einfach jetzt unsere Hand hintun und einfach sagen, Gott, diese Stelle, dieser Punkt, dieses Organ, dieses Leiden, was auch immer es ist, Gott, wir rufen dich an und wir bitten dich darum, dass du deine Hand ausstreckst, dass du Heilung bringst, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deinem guten Heiligen Geist an diese Stelle und dass du mit deiner Wärme kommst und diesen Ort heilst. Und Gott, wir danken dir dafür, dass du es schon so oft gemacht hast. Wir danken dir dafür, dass du den Menschen, die krank sind, Trost spenden willst, dass du sie lieben willst. Danke, dass du ein Gott bist, der spätestens im Himmel werden wir, ja, einen neuen Körper bekommen. Da wird es kein Leid, kein Heulen sein. Aber unsere Seele, die ist hier total wichtig. Und wenn hier Menschen sind, die sagen, hey, meinem Körper ist alles gut, aber meine Beziehung mit Gott, die ist nicht in Ordnung. Oder meine Beziehung mit anderen Menschen, ich lebe in Unversöhnung, in Unvergebenheit. Herr, so will ich diese Menschen einladen, dass sie diese Sache nehmen und dir hinhalten und sagen, Gott, nimm mir das weg. Gott, veränder das. Oder dass wir einfach unser Herz Gott im Gebet entgegenstrecken und sagen, Gott, hier ist mein Herz, ich halte es dir hin, veränder du es, heile du es, nimm nur die Verletzung raus. Gott, das sind Worte, aber das sind Dinge, die wir aussprechen im Glauben und diese Dinge werden von dir wahrgenommen. Danke dafür. Segne die Menschen, schenk du Veränderung. Amen.